der erfrischend andere Talk zu aktuellen Compliance- und Corporate-Governance-Themen.
Na, Herr Galster, wie steht's denn um die Kokogo bei euch in Deutschland?
Wir lernen aus Fehlern und das ist auch gut so.
Habt ihr in Deutschland eine besonders gute Fehlerkultur?
Ja, so weit würde ich nicht gehen. Man könnte sogar sagen, wir kultivieren Fehler in Deutschland und erfinden immer neue dazu. Aber ich will jetzt nicht lästern. Aber trotzdem, vergangenes Jahr hatten wir in Berlin Wahlen, sowohl zum Berliner Abgeordnetenhaus als auch Bundestagswahl. Und das lief überhaupt nicht rund.
Davon habe ich gehört. Lange Schlangen vor den Wahllokalen und dann gingen auch noch die Stimmzettel aus.
Eigentlich darf so etwas nicht vorkommen. Wir machen das ja nicht zum ersten Mal. Der Berliner Verfassungsgerichtshof hat die Wahl nun für ungültig erklärt. Sie muss demnächst wiederholt werden.
Komplett?
Ja, sowohl die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus als auch die Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen. Eventuell muss in einigen Wahlbezirken sogar die Bundestagswahl wiederholt werden. Das wird sich aber erst noch herausstellen. Funktioniert hat hier immerhin die Judikative, denn sie hat die Non-Compliance bei der Wahl, also die zahlreichen Verstöße gegen die allgemeinen Wahlgrundsätze, festgestellt und die richtigen Konsequenzen daraus gezogen.
Das hättet ihr auch einfacher haben können.
Ja, zugegeben, wir hätten den Berlin-Marathon verschieben können, dann wären die Wähler besser durchgekommen.
Nein, das meine ich nicht. Ihr hättet von den Österreichern lernen können.
Na also, bitte. Oder habt ihr euch etwas Ähnliches auch schon geleistet?
Ja, ist schon ein bisschen her. Aber 2016 haben wir diesbezüglich einen Doppeltreffer gelandet.
Ah, ich erinnere mich, die Bundespräsidentenwahl. Es hat ein bisschen gedauert, bis Herr Van der Bellen endlich gewählt war.
Bissel trifft's gut. Zuerst wurde die Stichwahl zwischen ihm und seinem Gegner vom Verfassungsgericht wegen Pannen bei der Auszählung annulliert. Und anschließend musste die Wiederholung der Stichwahl noch einmal verschoben werden, weil die Briefumschläge nicht zuverlässig klebten.
Irgendwie beruhigend. Fehler passieren eben. Zukünftig wird bei der Wahlvorbereitung bestimmt besser aufgepasst.
Trotzdem ist beides ziemlich peinlich und kostet obendrein viel Geld. Immerhin kam bei der Wiederholung der Stichwahl dasselbe Ergebnis heraus wie im ersten Versuch. Und jetzt gerade im Oktober wurde Herr Van der Bellen erneut im Amt bestätigt. Sogar auf Anhieb im ersten Wahlgang. Mit ihm haben wir übrigens einen fulminanten Mitstreiter für Kokogo, Herr Galster.
Wie, der österreichische Bundespräsident hört uns zu?
Na, aber er hat die Compliance im Auge und spricht sogar öffentlich darüber.
Erstaunlich. Oder geradezu ermutigen. Was sagt er denn genau?
Seine Äußerungen kurz nach seiner Wiederwahl liegen sozusagen im Trend des österreichischen Volksbegehrens. Wir sprachen ja beim letzten Mal bereits drüber. Unser Bundespräsident hat die Korruption in der Politik als lähmendes Gift und als Gefahr für die Demokratie bezeichnet. Er befürchtet, dass sich viele Menschen von der Politik abwenden, wenn nicht spürbar gegengesteuert wird.
Wenn er jetzt ein Vorstandsvorsitzender eines Unternehmens wäre, würde ich sagen, er hat verstanden, was Tone from the Top wirklich bedeutet.
Naja, schauen wir mal. Die Forderungen aus dem erfolgreichen Antikorruptionsvolksbegehren befinden sich noch immer in den Beratungen der zuständigen Ausschüsse im Nationalrat. Auch da müssen wir abwarten, ob sich etwas Zählbares daraus entwickelt.
Das werden wir 2023 genau beobachten, Frau Kalil. Lassen Sie uns versuchen, vorauszuschauen, was in 2023 in puncto Compliance und Corporate Governance so alles auf uns zukommt.
In Deutschland werdet ihr mit eurem Lieferkettengesetz zu kämpfen haben. Wir Österreicher sollten uns das anschauen und vielleicht können wir dabei etwas lernen. Das Thema wird uns sowieso ereilen, wenn die EU-Richtlinie zum Thema kommt.
Auf Deutschland zu schauen, wird definitiv nicht reichen, denn die EU-Lieferkettenrichtlinie wird nach jetzigem Stand noch strengere und weiterreichende Regelungen enthalten.
weil sie schon für Unternehmen mit 500 Mitarbeitenden, später dann auch für Unternehmen mit 250 Mitarbeitenden gelten soll.
Nur zum Vergleich. Das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz erfasst zunächst nur Unternehmen mit mindestens 3.000 Mitarbeitenden. Das gilt ab 2023. Aber im Jahr darauf betrifft es schon alle Unternehmen mit 1.000 und mehr Mitarbeitenden.
Wenn die EU-Lieferkettenrichtlinie in 2023 kommt, geht es nach einer Umsetzungsperiode von 2 Jahren in 2025 mit den EU-Grenzwerten von 500 beziehungsweise 250 MitarbeiterInnen gerade so weiter.
Ja. Schlimmer geht immer. Jetzt müssen wir aber fair bleiben. In der EU-Richtlinie wird neben der Anzahl der Mitarbeitenden zusätzlich ein Mindestumsatz überschritten sein müssen. Es werden erst einmal nur Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 150 Millionen und mehr erfasst. Für Unternehmen, die in kritischen Branchen wie zum Beispiel der Textilindustrie unterwegs sind, gelten die niedrigeren Schwellen. Bei ihnen reichen 250 Mitarbeitende und ein Jahresumsatz von 40 Millionen Euro aus. Davon muss die Hälfte in einer solchen kritischen Branche erwirtschaftet werden.
Diese weitere Verschärfung wird dann erst in 4 Jahren, also etwa in 2027 greifen. Kleine Unternehmen bleiben verschont, aber größere Mittelständler werden auf kurz oder lang ihre Lieferketten genauer anschauen müssen.
Das ist richtig. Für die kleinen Unternehmen bedeutet das dennoch kein Ruhekissen. Denn wenn sie selbst wiederum Unternehmen beliefern, die den Lieferkettenregelungen unterliegen, kommt der Druck sozusagen von oben. Als Glied in der Lieferkette eines größeren Unternehmens werden auch kleinere Unternehmen Auskünfte erteilen und gegebenenfalls auch Überprüfungen über sich ergehen lassen müssen.
Im Endeffekt bedeutet das, dass sich buchstäblich alle Unternehmen stärker als bisher mit ihren Lieferketten auseinandersetzen müssen. Wo soll ein Unternehmen, das sich noch nicht oder nur wenig damit beschäftigt hat, anfangen?
Anfangen ist gut. Jetzt muss man wohl sagen, endlich anfangen, das ernst zu nehmen. Wenn die EU-Regelungen kommen, müssen die Unternehmen nicht nur auf die Wahrung der Menschenrechte und auf die umweltrechtlichen Risiken achten. Darüber hinaus müssen sie auch noch ihre Emissionen vermindern, um die Klimaziele zu erreichen. Auch dafür sind Pläne zu erarbeiten. Und zwar nicht nur bezogen auf die Lieferketten, sondern auf die gesamte Wertschöpfungskette.
Das kommt dann aber frühestens 2025. Was sollte man aber jetzt, vielleicht noch im Dezember 2022, tun?
Ich würde tatsächlich beim Lieferantenmanagement anfangen. Was kaufen wir ein? Wo kaufen wir ein? Wo kaufen unsere Lieferanten selbst ein? Wenn ich keinen ganz konkreten Überblick darüber habe, finde ich die Risiken und die Stellhebel nicht.
Weil das Handling der Lieferkette nach eurem neuen Gesetz ein Risikomanagement beinhalten muss?
Exakt. Das Lieferkettengesetz verlangt explizit eine Bewertung der Risiken in Bezug auf Achtung der Menschenrechte und umweltrechtliche Risiken, insbesondere bei der Abfallentsorgung.
Unternehmen, die bereits ein umfassendes Risikomanagement betreiben, haben sozusagen nur, also in Anführungszeichen natürlich, 2 weitere Aspekte im Auge zu behalten.
Die haben Sie vielleicht sogar schon im Blick. Und Unternehmen, die die Risiken in ihren Lieferketten noch nicht analysiert und bewertet haben, sollten weitere Risiken unter die Lupe nehmen. Zum Beispiel Risiken aus etwaigem Single Sourcing oder aus der Verwendung gefährlicher Inhaltsstoffe. Natürlich auch geografische Risiken, welche die Kette reißen lassen könnten, oder bezüglich der Frage, wie lange es dauert, einen Ersatzlieferanten zu finden, wenn sie denn tatsächlich reißt.
Überfordert man damit nicht die Einkaufsabteilungen, die sowieso schon unter Druck stehen, immer bessere Preise bei gleicher Qualität bei den Lieferanten durchzusetzen?
Ich weiß, dass das schwierig ist. Jetzt, wo unsere internationalen Lieferketten gestört sind, umso mehr. Aber langfristig erfolgreich zu wirtschaften, ist eben kein Kinderspiel. Wenn sich Unternehmen zum Beispiel einem einzigen Lieferanten ausliefern, weil sie dort bei größeren Mengen bessere Preise bekommen, dann kriege ich Schnappatmung. Wer sich in solche Abhängigkeiten begibt, hat am Ende sogar schlechtere Preise.
Weil er nur kurzfristig und nicht langfristig denkt. Was würden Sie mit Blick auf das Lieferkettengesetz noch in Angriff nehmen?
Schnell erledigt ist die geforderte Grundsatzerklärung zur Menschenrechtsstrategie. Darüber sprachen wir schon. Im Internet finden sich immer mehr gute Beispiele dazu.
Aber es muss eben auch inhaltlich passen, weshalb man vielleicht besser bei branchennahen Unternehmen nachschaut.
Ja, und außerdem ist ein Menschenrechtsbeauftragter zu ernennen. Der könnte beispielsweise aus dem Personalbereich oder aus der Compliance-Abteilung oder vielleicht sogar aus dem Beschaffungswesen selbst kommen. Das mit der Ernennung geht fix. Den Richtigen zu finden und ihn bzw. sie entsprechend zu instruieren, ist dagegen schon eine Aufgabe. Hier sehe ich vor allem Schulungsbedarf.
Mir fehlt jetzt noch der Aspekt, was passiert, wenn einmal etwas schiefläuft. Also zum Beispiel, wenn bei einem Lieferanten festgestellt würde, dass er Kinder beschäftigt oder giftige Abfälle nicht ordnungsgemäß entsorgt.
Guter Punkt. Aber lassen Sie uns noch einen Schritt zurückgehen. Wie erfährt denn das Unternehmen von einem solchen Vorfall?
Braucht es dafür ein spezielles Whistleblower-System für Lieferkettenprobleme?
Ach, Frau Kalil, das sind ja schon wieder zwei Fragen und eine Antwort auf einmal. Wie Sie ganz richtig vermuten, verlangt das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz die Einrichtung eines Beschwerdeverfahrens und Beschwerdemanagements, damit Betroffene entsprechende Hinweise geben können.
Bei diesem Thema ist bei den Unternehmen doch ohnehin schon Druck auf dem Kessel, weil die EU-Whistleblower-Richtlinie ein geordnetes Hinweisgeberverfahren verlangt. Mit Eingangsbestätigung, Schutz aller Betroffenen, Vertraulichkeit, Verbot von Repressalien gegen den Hinweisgeber und so weiter. Selbst Unternehmen, die schon über ein Hinweisgebersystem verfügen, müssen es gegebenenfalls noch nachbessern.
Sowohl in Österreich als auch in Deutschland haben wir die Frist zur Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie verpasst. Geltend tut sie trotzdem. Bei uns ist gerade das entsprechende Hinweisgeberschutzgesetz im Werden. Das trifft alle Unternehmen mit 250 Mitarbeitenden und Ende kommenden Jahres dann auch Unternehmen mit mindestens 50 Mitarbeitenden.
Das könnte im Endeffekt bedeuten, dass man seine Anstrengungen in puncto Whistleblowing mit dem Beschwerdemanagement aus dem Lieferkettengesetz kombinieren kann, oder?
Ja, es ist nicht exakt dasselbe. Insbesondere richtet sich das übliche Whistleblowing in erster Linie intern an die eigenen Mitarbeitenden, während das Beschwerdesystem in der Lieferkette auf Betroffene, also zum Beispiel Geschädigte, abzielt. Aber in der Sache bestehen tatsächlich sehr viele Gemeinsamkeiten. Unternehmen, die bereits jetzt schon externen, wie zum Beispiel Lieferanten, die Möglichkeit geben, Compliance-Verstöße von Unternehmensangehörigen zu melden, finden hier Synergien. Ich bin versucht zu sagen, dass ein Picobello-Whistleblowing-System im Sinne der EU-Richtlinie auch das Beschwerdemanagement nach dem Lieferkettengesetz abbilden kann. Inklusive der von Ihnen erwähnten Beispiele von Hinweisen auf Kinderarbeit und nicht ordnungsgemäße Abfallentsorgung.
Wahnsinn! Jetzt sagen Sie nicht, dass der deutsche Corporate Governance Codex auch noch ins selbe Horn stößt.
Aber hallo! Okay, nicht vollumfänglich. Aber im deutschen Corporate Governance Codex findet sich schon seit Jahren die Anregung, dass börsennotierte Unternehmen auch außenstehenden Dritten die Möglichkeit geben sollten, vom Whistleblowing Gebrauch zu machen. Und die Präambel des Codex konstatiert seit dem Jahr 2022 ausdrücklich, dass Tätigkeiten des Unternehmens Auswirkungen auf Mensch und Umwelt haben und fordert deshalb von Vorstand und Aufsichtsrat, dies bei der Führung und Überwachung im Rahmen des Unternehmensinteresses zu berücksichtigen.
Schon verblüffend, wie Compliance und Corporate Governance wieder einmal miteinander verknüpft, ja geradezu ineinander verkeilt sind.
Sie sagen es, Frau Kahlil, Sie sagen es. Aber halt, wir sind noch nicht fertig.
Sie meinen mit dem Ausblick auf 2023?
Ja, Krieg, Corona, Flüchtlings- und andere Krisen werden uns ins Jahr 2023 begleiten. Mit wirtschaftlichen Auswirkungen, die vielleicht unsere Jobs gefährden, uns jedenfalls mehrheitlich zum Sparen und weiteren Einschränkungen zwingen werden.
Aber bei Kokogo sollten wir nicht sparen.
Compliance und Corporate Governance sind nicht das Wichtigste auf der Welt und auch nicht das Zweitwichtigste. Aber sie sind wichtig, weil sie Orientierung geben und Vertrauen schaffen. Gerade in einer Krise sind das extrem wichtige Werte.
Wir könnten in der Krise ein paar Hausaufgaben erledigen, damit wir gestärkt aus ihr hervorgehen können.
Beispielsweise könnten wir uns verstärkt um die Digitalisierung kümmern. Da gibt es auch reichlich Compliance-Aspekte. Für die Cybersicherheit sollten wir unbedingt etwas tun und unsere Mitarbeitenden auf die Risiken hinweisen. Und irgendwie müssen wir die Art und Weise, wie wir arbeiten und arbeiten wollen, neu definieren. Wie viel im Büro, wie viel im Homeoffice und zu welchen Zeiten wollen wir arbeiten oder erreichbar sein? 2023 wird also bestimmt nicht langweilig.
Sie sagen es, Herr Kölster, Sie sagen es.